Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich uns alle ganz herzlich auch begrüßen und besonders auch allen Müttern Gottes reichen Segen auch wünschen. Es ist ein Tag, der im Kalender festgelegt ist, ein Tag im Jahr, wo man es für gut befunden hat, wenigstens einmal im Jahr der Mutter Danke zu sagen. Und ich glaube, wenn wir wirklich die Tragweite der Verantwortung, der Arbeit einer Mutter auch sehen, so ist es, glaube ich, oder es wäre richtiger, besser, wenn jeder Tag, in dem Sinne in unserem Kalender, irgendwie doch vermerkt wäre, dass wir den Dank an unsere Mutter nicht vergessen sollten. Und ich möchte mit der Hilfe des Herrn auf den Vers noch einmal eingehen, der über dem ganzen Programm auch steht. Und wir haben gehört aus Sprüche 31, Vers 30, da heißt es, eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Und wir haben diesen Gedanken übertragen von der Frau auf die Mutter. Und der Unterschied zwischen einer Frau und einer Mutter, den können wir zum einen auf den Zeitpunkt ja beziehen, wo eine Frau ein Kind auch zur Welt bringt. So, dann sagen wir, ja, sie ist Mutter geworden. Aber ich denke, es ist uns allen klar, dass dieser Begriff sie wurde eine Mutter oder sie ist eine Mutter. Sie bezieht sich ja nicht auf einen Zeitpunkt, sondern auf das ganze weitere Leben. Das heißt, wenn auch unsere Kinder schon längst aus dem Hause sind, dann werden wir immer noch Mutter bleiben. Mutter, die eben ihre Anteilnahme, ihre Sorgen an dem Wohlergehen auch der Kinder doch hat. Und einerseits wollen wir auch den Gedanken heute etwas weiter fassen, nicht nur auf die Mütter beziehen, sondern auch auf die Väter oder allgemein auch auf die Eltern. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass wir sagen können, alle Eltern haben doch den aufrichtigen Wunsch, die besten Absichten in der Erziehung auch ihrer Kinder. Aber besonders, wenn wir an die geistliche Entwicklung oder den Weg, den das Kind doch einschlagen auch soll, auch betrachten. Den Weg der Nachfolge Jesu, der Weg der Jüngerschaft. Und wir wissen, dass die Kinder uns als eine Gabe anvertraut sind, die wir als Eltern eine gewisse Zeit unseres Lebens ja, mitbegleiten dürfen. Wir dürfen Anteil nehmen an dem Leben auch der Kinder. Und doch wissen wir als Eltern, dass unser Einflussbereich auf das Leben der Kinder eigentlich auf eine relativ kurze Zeit auch beschränkt ist. Denn irgendwann mal wird das Kind eben zu einem Jugendlichen, zu einem Erwachsenen und trifft dann schlussendlich selber auch die Entscheidungen. Und die große Frage ist, die sich an uns auch stellt, wenn wir wirklich die geistliche Entwicklung unserer Kinder im Auge haben, welche Verantwortung haben wir als Eltern tatsächlich für diese Entwicklung? Wir könnten doch eigentlich zu dem Entschluss kommen, dass wir sagen, es ist doch so, dass Gott wirklich jedem Menschen den freien Willen gegeben hat und jeder Mensch entscheidet doch selber, ob er Gott dienen möchte oder nicht. Und das ist wirklich so. Das wollen wir auch so stehen lassen. So lehrt es auch das Wort. Und auf der anderen Seite ist doch die Frage, tragen wir als Eltern dann überhaupt gar keine Verantwortung für die Entwicklung unserer Kinder? Ich habe mal eine Aussage gehört, da hat jemand so gesagt, dass ungefähr zu 30% wird das Leben eines Kindes tatsächlich geprägt durch die Gene, durch die Veranlagungen, eben durch den Charakter, was das Kind auch bekommt. Die anderen 70%, das wird sozusagen im Lauf des Lebens auch geformt. Da ist zum einen natürlich die Zeit, wo das Kind im Elternhaus verbringt, die Zeit, wo die Kinder dann rausgehen in die Schule, zum Studium, auf der Arbeit sich befinden. Es ist die Zeit, wo die Kinder mit den Eltern zum Beispiel zu den Gottesdiensten gehen, die Zeit, wo sie auch mit ihren Freunden Zeit verbringen. Das prägt alles das Leben auch unserer Kinder. Und jetzt möchten wir aber wirklich auf diesen Teil eingehen, wo Gott uns ja die Kinder doch anbefohlen hat und wo wir als Eltern, und ich denke jetzt besonders doch an die Mütter, weil sie doch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Welchen Einfluss können die Mütter tatsächlich auch an ihre Kinder weitergeben? Und unser Vers, er sagt ja so, eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Und ich habe das Thema überschrieben, eine Mutter, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Wir wollen jetzt besonders eigentlich mit diesem einen Wort uns beschäftigen. Was bedeutet es überhaupt, eine gottesfürchtige Mutter zu sein? Uns wurden schon einige Hinweise gegeben, auch in dem Programm. Wir wollen aber jetzt auch noch Gottes Wort zugrunde legen. Überhaupt das Thema, meine Lieben, der Gottesfurcht. Ich glaube, es ist ein Wort oder ein Thema, das wir vielfach vielleicht in unserer Zeit nicht so richtig oder nicht so in der Tiefe verstehen. Und darum ist es sowas von Bedeutung, dass wir wirklich den tiefen Sinn auch erfassen. Warum? Weil in Prediger 12, da heißt es in dem vorletzten Vers, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann heißt es, fürchte Gott und halte seine Gebote, das gilt für alle Menschen. Und diese Aussage, dass die Furcht Gottes als etwas uns erklärt wird, was die Summe aller Lehre anbelangt, das muss uns zu denken geben, dass hier etwas Wichtiges uns die Bibel vermitteln möchte. Was ist tatsächlich Gottes Furcht? Wir können so sagen, wer Gott fürchtet, der achtet Gott in Ehrfurcht. Und wir können das auch umdrehen, diesen Sinn, und sagen, wer Gott mit Ehrfurcht begegnet, der fürchtet ihn auf der anderen Seite auch, weil er um die Heiligkeit Gottes weiß. Und hier, meine Lieben, ist ganz, ganz wichtig, wirklich zu dem Verständnis, welches Gottesbild wir persönlich haben. Haben wir ein Gottesbild eines liebenden Gottes, was in der heutigen Zeit sehr eigentlich verbreitet ist? Oder haben wir ein Gottesbild, das von diesem strengen, strafenden Gott geprägt ist? Und ich glaube, ihr merkt schon an dieser Frage, dass beides völlig falsch ist. Weil Gott ist nicht nur auf die Liebe begrenzt, aber Gott in seiner Eigenschaft ist nicht nur auf seine Heiligkeit begrenzt. Meine Lieben, wenn wir wirklich so diesen roten Faden der Bibel durchgehen, dann sagt uns Gottes Wort sehr klar und deutlich. Gott hat den Menschen wirklich oder den Gedanken dahinter oder bei sich gefasst. Gott möchte eine innige Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und diese Gemeinschaft, sie soll von Vertrauen wirklich geprägt auch sein. Aber Gott gibt den Menschen den freien Willen, sich so zu entscheiden für Gott oder auch gegen Gott. Aber, Und da bin ich Gott so dankbar, dass er wirklich so konsequent auch ist, dass er die Folgen unserer Entscheidung uns genauso mitteilt. Das heißt, all diejenigen, die Gott ablehnen, finden wir zum Beispiel in Prediger, in dem letzten Vers dann den wichtigen Hinweis. Der 13. Vers heißt ja so: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und jetzt kommt dieser 14. Vers: Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, ob es gut ist oder böse. Das heißt, die Konsequenz unseres Handelns müssen wir persönlich auch tragen. Und Gottes Wort geht eigentlich noch weiter, dass er sagt uns in Philipper 2, dass obwohl der Mensch einen freien Willen hat, es doch so sein wird, am Ende der Tage sich alle Menschen sich vor ihm beugen werden und wirklich Jesus Christus als die Autorität einfach anbeten werden. Aber dann ist sozusagen schon zu spät, gewisse sozusagen andere Entscheidungen zu treffen, sich nochmal umbesinnen. Und das ist für mich so wichtig gewesen in diesem gesamten Verständnis. Wenn wir von Gottesfurcht sprechen, dann darf unser Gottesbild nicht einseitig sein. Und zweitens, Gott sagt uns sehr klar und deutlich, er gibt uns den freien Willen, aber die Folgen dessen müssen wir auch sofort auch bedenken. Und nun kommen wir, meine Lieben, auf den Kern. Was bedeutet tatsächlich Gottesfurcht? Wir haben einen Vers aus Sprüche 8, Vers 13. Da heißt es so: Die Furcht des Herrn hasst das Böse. Das ist, glaube ich, ein Wort, wenn wir so merken, was in der Welt alles vorgeht, wie viel Hass in der Welt ist, wie Menschen sich hier und da begegnen, eben im Hass. So mag dieses Wort uns, ja, wie soll ich sagen, sofort auf die Hinterbeine treiben und sagen: Moment mal, ist das wirklich so? Aber die Frage ist, was bedeutet eigentlich dieser göttliche Hass? Hass bedeutet keine Gewalt, definitiv. Dieser Sinn ist hier nicht drin, sondern hier ist vielmehr die Bedeutung, dass wir eine tiefe Abneigung empfinden im Inneren gegen die Sünde und gegen das Böse. Wir können sagen, einen tiefen Widerwillen gegen all das Böse. Wir können es anders umschreiben: Man möchte einfach, ja, mit dem Bösen oder mit alten Einflüssen nichts zu tun haben. Und daraus, meine Lieben, folgt eigentlich eine gewisse Haltung unseres Herzens, eine gewisse Einstellung, eine gewisse Lebensweise. Es ist eine gewisse, möchte ich so sagen, Entschiedenheit damit auch verbunden. Gottes Wort sagt zum Beispiel im Psalm 119, Vers 104: Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Und im Klartext bedeutet es, dass wir einfach in der Gottesfurcht anerkennen im Inneren, dass das, was Gott sagt, das, was Gottes Wort uns sagt, das, was die Bibel sagt, dass es wirklich aus Gottes Sicht so gemeint ist, dass es nur zum Besten für uns Menschen dienen soll. Und das, was Gott möchte, das ist sozusagen die absolute Autorität für unser Leben. Und Gottesfurcht bedeutet nichts anderes, als diese Autorität Gottes im praktischen Leben einfach anzuerkennen. Dass das, was Gottes Wort sagt, dass es richtig ist und dass alles andere sozusagen, was uns von Gott abführt, dass es eben diese bösen Wege sind. Und darum können wir nicht einerseits sagen, Man freut sich der Wahrheit und freut sich gleichzeitig auch der Lüge eines gewissen Betrugers. Sondern wenn man sich an der Wahrheit freut, dann wird man an der Lüge einen richtigen Widerwillen auch empfinden. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns doch auch bewegen. Und die Frage ist nochmal, wo wir jetzt mehr in die, auf den Punkt kommen, wir haben doch heute Muttertag, ein Tag, der innerlich, wie soll ich sagen, assoziiert wird, wo wir etwas verbinden mit dieser Liebe der Mutter, mit der Fürsorge der Mutter. Und jetzt kommt ein Wort, wo uns sagt, Gottesfurcht bedeutet, ja, all die bösen Dinge zu hassen. Und die Frage ist, bringen wir das wirklich zusammen? Tut sich nicht das eine und das andere sich völlig ausschließen? Psalm 97, Vers 10 sagt so, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern es hat eben diese beide Sichtweise. Wenn wir den Herrn lieben, dann können wir eben nicht all das andere, was uns oder unseren Kindern irgendwie schaden möchte, genauso lieben oder akzeptieren. Das passt einfach nicht. In Römer 12, ab dem 9. Vers, wird uns etwas ganz Praktisches mitgegeben. Da heißt es so, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. So, wir merken, der Vers, er begann mit Liebe, er hat geschlossen mit der Liebe, aber in der Mitte, da war diese Gottesfurcht. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Es sind keine Gegensätze, sondern es sind einfach diese zwei Sichtweisen. Und das ist wichtig, dass wir wirklich in dem praktischen Leben das Ganze auch dann ausleben. Der zweite Gedanke, der uns die Gottesfurcht erklärt, da möchte ich jetzt auf Hiob 28, Vers 28 eingehen. Seht die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Das ist nicht menschliche Weisheit, sondern das ist göttliche Weisheit. Und wenn wir jetzt schon etwas weiter denken und nicht nur an uns denken, sondern tatsächlich an die Erziehung auch unseren Kindern gegenüber, so können wir jetzt schon sagen, wenn wir unsere Kinder in der Gottesfurcht erziehen, dann ist das die größtmögliche Weisheit, die wir ihnen beibringen können. Und diese Weisheit, sie hängt sehr stark zusammen mit der Erkenntnis, die darin mündet, dass wir, wie es hier heißt, und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. Also nicht nur das Böse zu hassen, das ist eine innere Einstellung des Herzens, sondern es soll einfach auch im praktischen Leben sich dann zeigen, dass wir dann aus dieser Haltung heraus das Böse auch meiden einfach. Sprüche 3, Vers 7 heißt, meine nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Jetzt haben wir die Definition gehört, was Gottes Wort versteht unter Gottesfurcht. Und die große Frage ist, wie wird eine Mutter tatsächlich gottesfürchtig? Und ich glaube, wir müssen hier sehr klar und deutlich sagen, eine Mutter wird nicht gottesfürchtig, wenn sie nur gewisse Regeln, Gebote befolgt. Nur weil jemand es sagt oder nur weil die Bibel es sagt, in dem Sinne, ich möchte mich ja auch irgendwie vielleicht anpassen oder sonst wie. Und man macht es nur aus einer gewissen Pflichterfüllung. Das ist keine wahre Gottesfurcht. Sondern wir müssen eins sagen, man muss tatsächlich neues Leben von Gott erhalten. Die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht und dann sozusagen wirklich diese praktischen Ratschläge des Wortes Gottes umsetzen, dann das Böse zu hassen und das Böse auch zu meiden. Und meine Lieben, das ist nicht, etwas, wo wir in den Laden gehen zum Beispiel und es uns einfach kaufen und sagen, okay, jetzt bin ich hingegangen und habe das gekauft, jetzt gehört es mir. Sondern Gottes Wort sagt uns etwas und das möchte ich uns aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7 auch lesen. Da heißt es so, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise ab, übe dich aber selbst in der Gottesfurcht. Es ist wichtig, dass wir die Sicht Gottes haben, dass wir unser Leben in der Gottesfurcht gestalten sollen, aber es wird immer wieder so sein, dass wir vor gewissen neuen Situationen stehen und dass wir dann eben die Gottesfurcht, die Theorie sozusagen in der Praxis anwenden müssen. Und das bedeutet, wir brauchen diese Übung. Das wird sozusagen ein gewisser Prozess sein, wo wir im praktischen Leben anwenden auch werden. Nun kommt die große Frage, wenn Gott uns ja Kinder anvertraut hat, wie können eigentlich unsere Kinder gottesfürchtig werden? Und auch hier müssen wir wiederum sagen, sie werden nicht gottesfürchtig, wenn wir ihnen nur Regeln und Gebote vorlegen. Sie werden vielleicht eine gewisse Zeit ihres Lebens, solange sie noch kleiner sind, das irgendwie akzeptieren. Ja, Mutter hat gesagt, Vater hat gesagt, aber richtig verstehen mit dem Herzen müssen sie erst oder werden sie es erst, wenn sie tatsächlich eine lebendige Beziehung zu Gott haben werden. Wenn sie persönlich diese Entscheidung treffen, ich trete in die Nachfolge. Dann wird das Kind tatsächlich diese biblische Gottesfurcht auch bekommen. Aber die Frage ist, ein Kind trifft ja die Entscheidung der Nachfolge nicht in der Wiege, nicht als Baby. So, es vergehen viele Jahre, wo wir als Eltern das Kind auch begleiten. Können wir trotzdem den Kindern etwas mitgeben? Und da ist, meine Lieben, genau diese Zeit, wo Kinder geprägt werden können durch das Leben der Eltern. Es ist nicht ein Baustein in ihrem Leben, weil sie noch von vielen anderen Menschen genauso geprägt werden. Von den Freunden auf der Straße, in der Schule, mit den Klassenkameraden, von der Gesellschaft, von all den Einflüssen werden sie genauso geprägt. Aber eine sehr lange Zeit ihres Lebens, wo sie im Elternhaus verbringen, werden sie von den Eltern geprägt. Und das ist genau die Zeit, die wir nutzen dürfen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und darum hier heute auf diesen Tag angewandt, dieser Gedanke, eine gottesfürchtige Mutter auch zu sein. Wir haben die Theorie gehört und ich glaube, dass die Praxis, das Anwenden, doch eigentlich der Bereich ist, der uns vor die Herausforderungen auch stellt. Und ich möchte uns jetzt eine Geschichte erzählen und da können die Kinder auch gerne aufmerken, denn schließlich geht es um die Eltern und auch um euch. Die Geschichte geht um zwei Jungs im Alter von 10 Jahren, da war der Thorsten gewesen und der Philipp. Das waren zwei Klassenkameraden und Philipp hat den Thorsten zu sich eingeladen mit Übernachtung. Und so kommt der Thorsten und sie haben einen schönen Abend gehabt und haben zusammen in einem Zimmer geschlafen. Und morgens, als die Mutter dann in das Zimmer auch reinkommt, dann hat sie gemerkt, unter dem Kissen des Gastes von Thorsten, da lag ein Heft, ein Schundheft. Ein Heft, wo ja gewisse unmoralische Dinge abgebildet sind, gewisse Geschichten vielleicht stehen. Und das hat die Mutter dann unter dem Kissen so gesehen, dass er so herausschaut und der Gast hat es auch gemerkt. Und jetzt ist die große Frage, wie soll man jetzt hier handeln? Die eine Möglichkeit besteht, dass wir eigentlich so tun, als ob wir nichts gesehen haben. Warte was? Ich habe nichts gesehen. So, jeder muss irgendwie erwachsen werden, jeder muss ja selber irgendwie schauen, mit was er konfrontiert wird, wie er all die Sachen auch persönlich dann verarbeitet. So, die zwei, die sollen mal selber damit fertig werden. Der zweite Gedanke ist, man sagt jetzt überhaupt noch nichts und erst wenn der Gast weg ist, dass man dann das eigene Kind aufklärt und es zur Seite nimmt und einfach die ganzen Zusammenhänge erklärt. Und die dritte Möglichkeit besteht, dass wir eigentlich mit dem Gast, mit dem Thorsten, ins Gespräch gehen, aber wirklich unter vier Augen. Und in dieser Geschichte war es tatsächlich so, dass die Mutter diesen dritten Weg gewählt hat. Und sie hat den Thorsten zur Seite genommen und hat ihm zum einen mitgeteilt, dass er wirklich sehr gerne zu ihnen bisher kommen durfte und auch weiterhin kommen darf. Er ist ein gern gesehener Gast. Und ist dann in dem zweiten Schritt aber auf dieses Heft eingegangen und hat ihm einfach erklärt, was aus ihrer Sicht für Folgendes hat, wenn man sich damit auch beschäftigt, welche Auswirkungen es hat, wie ja, eben das Gewissen der Kinder schon beschmutzt wird, wie all diese Informationen uns negativ in gewisser Weise beeinflussen, auch für das weitere Leben. Und wie sie mit dem Jungen spricht, dann nimmt der Thorsten dieses Heft und wirft es in den Papierkorb. Und es wird dann berichtet, dass diese Situation dazu beigetragen hat, dass der Thorsten wirklich sehr gerne in diese Familie gekommen ist und später sogar mit dieser Familie auch zu den Gottesdiensten gegangen ist und der Sonntagsschule genauso gemeinsam auch mit Philipp gefahren ist. Und meine Lieben, diese Geschichte, sie hat jetzt einen guten Ausgang gefunden. Aber die Frage ist, wenn wir in der Gottesfurcht handeln, so wie es die Mutter getan hat, sie hat wirklich gottesfürchtig gehandelt, dann wird es, glaube ich, nicht immer so sein, dass wir vollstes Verständnis von allen Umstehenden erhalten werden. Sondern wir werden möglicherweise auch einen Standpunkt vertreten, wo die anderen sagen, ja, sehe ich eben nicht so, verstehe ich nicht und so weiter. Und genau darum geht es. Völlig unabhängig, wie die Menschen die ganze Sache beurteilen, es geht darum, welche Verantwortung ich persönlich in dieser Situation übernehme. Und wir haben gesehen, obwohl das ein sehr heikles Thema für einen Jungen, wo es wahrscheinlich in seiner Familie, ich weiß nicht, angebracht war oder nicht, oder vielleicht hat er es auch heimlich gemacht, zumindest hat ihm bisher noch niemand eine Belehrung diesbezüglich gegeben. Aber hier in dieser christlichen Familie, da hat die Mutter wirklich in der Gottesfurcht gehandelt und wir haben gesehen, es hat sich nicht zum Schlechten ausgewirkt, sondern das hat dazu beigetragen, dass der Junge wirklich es in dem Tieferen auch erfasst hat. Und hier, glaube ich, liegt diese Tiefe drin, nicht nur etwas zu sagen, sondern im Geist der Liebe zu sagen. Es so rüberzubringen, dass man wirklich das Wohl des Kindes im Blick hat. Und das spüren Kinder. Das nehmen die einfach wahr, ob wirklich jemand besorgt ist, um ja, seine Entwicklung, um sein Wohlergehen oder ob jemand nur etwas verbieten möchte. Aber wenn wir reflektieren die ganze Geschichte, so glaube ich, dass es für den Philipp auch eine ganz, ganz besondere Erfahrung war. Er hat gemerkt, wie man, ich sag mal, die Nachfolge nicht nur in der Theorie hat, wie man nicht nur darüber spricht, sondern wie man die Nachfolge einfach ganz praktisch auch auslebt. Und wie seine Mutter hier, ja, einfach die Weisheit hatte, die Worte hatte und seinem unbekehrten Freund wirklich in der Liebe auch begegnet ist. Und er hat noch eins gelernt, dass seine Mutter dieses Schundheft kategorisch abgelehnt hat. Aber sie hat seinem Freund, dem Thorsten, sich keinesfalls ablehnend gezeigt. Und das ist so diese wichtige Wahrheit, die wir in dem Worte Gottes haben, dass wir, und da kommen wir jetzt zu diesem Knackpunkt, Gottesfurcht heißt das Böse hassen, dass wir kommen zu diesem Knackpunkt, dass wir die Sünde hassen, aber den Sünder von ganzem Herzen lieben. Das ist, meine Lieben, diese tiefe Wahrheit, die wir nicht nur in der Theorie hören, lesen dürfen, sondern wirklich, es kommt darauf an, dass wir es auch im Praktischen ausleben. Meine Lieben, wenn wir von einer gottesfürchtigen Mutter sprechen, so können wir sagen, sie hat die Verantwortung zum einen für ihr persönliches Leben, weil sie sich ja persönlich vor Gott verantworten muss. Und dann kommt nochmal dieser zusätzliche Bereich, diese Verantwortung für die Kinder, die Gott einem auch anbefohlen hat. Und so wünsche ich, dass dieser Gedanke, eine gottesfürchtige Mutter zu sein, dass es, wie soll ich sagen, es nicht ist, was uns irgendwie abstoßt, sondern wir können wirklich mit Recht sagen, es ist Gottes Wort. Und er hat Wege, er hat Mittel für uns, er hat Werkzeuge uns an die Hand gegeben, wie wir selber vor Gott bewahrt werden und wie wir auch die Kinder bewahren können. Und jetzt kommt dieser letzte Gedanke, eine gottesfürchtige Mutter soll man loben. Und wie schon auch in der Einleitung gesagt wurde, dieses Loben, es geht weiter, es geht viel, viel weiter, als nur der Mutter ein Dankeschön auszusprechen. Sondern, wenn Gott das Wort sagt, dass so ein Verhalten gelobt soll werden, so wollen wir dieses Loben erstens in der Versammlung pflegen, in den Gottesdiensten. Ja, so ein Verhalten einer gottesfürchtigen Mutter, der Eltern, das soll gelobt werden, das soll anerkannt werden. Und meine lieben Kinder, ich möchte das euch auch ans Herz legen, wenn deine Mutter, wenn dein Vater, deine Eltern dir, ja, vielleicht die eine, die andere Ermahnung auch zukommen lassen, du wirst es ihnen abspüren, aus welchen Motiven sie es sagen. Und ich möchte dich bitten, nimm es wirklich an, auch wenn du wirklich die Tragweite noch nicht verstehst. Das wirst du später verstehen, wenn du wirklich die persönliche Entscheidung triffst, ob du mit Gott durchs Leben gehen wirst oder eben ohne Gott. Aber in dieser Phase, wo du im Elternhaus bist, nimm diese Entscheidung der Eltern bitte an. Beweg sie in deinem Herzen und bitte auch wirklich in deinem kindlichen Verständnis, dass Gott dich vor dem Bösen bewahren möchte. Wenn du rausgehst, in der Schule bist, unter Freunden, wie auch immer, dass Gott dir ja die Gnade, die Kraft schenkt und dich von dem Bösen bewahren möchte. Und ich wünsche so sehr, dass Gott diesen Gedanken an den Herzen der Mütter, der Eltern und auch der Kinder segnen möchte. Amen.